Charlie, eine gute Musicalfee erscheint dir und erfüllt dir einen Wunsch. Du darfst dir irgendeine Rolle in irgendeinem Musical aussuchen und dann vor ausverkauftem Haus auf dem Broadway auftreten. Welche Rolle wählst du?
Oh wow. Okay. Das ist so eine Frage, über die ich eigentlich lieber noch ein paar Tage nachdenken würde.
So viel Zeit hat die Fee nicht, Charlie. Sie will die Antwort jetzt.
Oh, was gibt's denn alles? Wir machen die Musical-Folge und ich frage mich, was gibt's denn alles für Musicals? ich weiß nicht, ich glaube, irgendwer aus Les Miserables. Oh, weil ich glaube, Weg. Die... Ja, und ich weiß gerade nicht, vielleicht Javert. Genau, aber der wird ja in dem Film ganz schlimm von Russell Crowe gesungen. Ja. Oder Hugh Jackman, der ja hier Jean Valjean singt. Ich glaube, ich würde versuchen, das ein bisschen besser zu machen. Aber das ist auch irgendwie sehr arrogant zu sagen. Vielleicht kann ich das auch gar nicht besser. Ist ja schon krass, was die so alles können, so. Broadway-Schauspieler.
Ja, ich würde mir, glaube ich, Sweeney Todd aus Sweeney Todd aussuchen. Auch wenn ich weiß, dass das kein besonders frommer Wunsch ist. Aber da würde ich nochmal so richtig meine Teenager-Edgelord-Zeit ausleben und mit den Rasierklingen auf der Bühne rumfuchteln und schreien und spucken und alle stehen auf und applaudieren mir. Das fände ich eigentlich ganz cool. Charlie, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und wenn ich ganz genau hingucke, kann ich in der Ferne auch schon so ein smaragdgrünes Glitzern sehen. Das muss die Emerald City sein und da führt natürlich nur ein Weg hin, diese gelb gepflasterte Straße unter unseren Füßen. Viel spannender als die Yellow Brick Road ist aber doch eigentlich, was da so am Wegesrand passiert. Auf unserem kleinen Musical-Spaziergang heute wollen wir hier und da am Wegesrand mal rumstreunern und erforschen, was die knallbunte Musical-Welt eigentlich alles so zu bieten hat. Wenn es gerade nicht Wicked ist, der natürlich momentan wieder in aller Munde ist, Wicked Part 2 erscheint im Kino und Teil 1 war ja schon ein Mega-Erfolg mit Oscar-Nominierungen noch und nöcher. Und ich weiß, dass zumindest du auch ein Wicked-Fan bist, deswegen wollen wir das heute mal zum Anlass nehmen, um uns in die Welt der Musicals zu stürzen.
Ja, ich freue mich sehr, hier mit dir in die große, bunte Welt der Musicals abzutauchen. Es war sehr spannend, wieder für diese Folge zu recherchieren. Was habe ich überhaupt alles für Musicals gesehen? Was gibt's alles? Und mir auch nochmal Wicked genauer anzugucken. Ich habe ganz viel tollen Gesang gehört und freue mich, den jetzt mit dir zu teilen. Vielleicht singen wir ja beide auch noch heute. Wer weiß, was passiert.
Kannst du dir eigentlich irgendwie erklären, wieso Musicals in bestimmten Kreisen so einen schlechten Ruf haben? Wieso sind denn Musicals so polarisierend? Ich habe das Gefühl, ich habe nur FreundInnen, die entweder totale Hater sind oder Musicals abgöttisch lieben. Und ich fühle mich manchmal so ein bisschen dazwischen, weil es schon auch Musical-Filme, Jukebox-Musicals zum Beispiel gibt, die ich nicht so gerne mag und aber doch grundsätzlich dem Genre total zugetan bin. Hast du da irgendeine Erklärung für?
Nee, gar nicht. Ich habe mal so YouTube-Videos darüber gesehen, die auch rumphilosophiert haben. Die eine Sache, die man ja immer wieder hört, ist, dass Leute das so, ich glaube, so ein bisschen aus der Immersion wirft, wenn die Leute auf einmal anfangen zu singen, irgendwie, weil sie das ja nicht normal, also Menschen tun das ja nicht im realen Leben. Das höre ich immer als Begründung.
Sprich für dich.
Ja, aber das. aber. Ja, wobei, ich mache das schon auch mal. Ich meine, ich mache ja Musik, aber. Ja, das hat mich halt nie gestört. Es ist eine Sache, die mich immer. Ja, die mir auch immer Fragezeichen aufwirft.
Also bestimmte Argumente triggern mich da richtig, wenn dann jemand wirklich sowas sagt wie, es ist so sinnlos und dann fangen die einfach an zu singen und das sind doch Sachen, die hätte man auch einfach sagen können oder so. Da habe ich wirklich das Gefühl, das ist wie ins Kino zu gehen und zu sagen, und das ist alles so flach auf so einer Leinwand und es ist gar nicht so wie in echt und ich kann die Leute nicht anfassen oder so. Das ist ja die Form dieses Genres, so funktioniert das nun mal. Und ich habe das Gefühl, dass viele Musical-HaterInnen vielleicht nur doch noch dieses eine zündende Musical-Erlebnis brauchen, um zu sagen, ah, jetzt hat's bei mir geklickt, jetzt verstehe ich, was das hier alles soll. Und zumindest ich hatte das und ich habe das heute auch mitgebracht und ich freue mich sehr darauf, das mit dir zu teilen und gleichzeitig zu erfahren, was vielleicht bei dir so die klickenden Musical-Momente waren. Würde dich aber vorher einmal noch mal kurz bitten zu erklären, hier bei Rausch, der Soundtrack Radio, wie genau kommt man zu den Playlists, wie genau kommt man zu den verschiedenen Plattformen, wie funktionieren wir?
Die Antwort ist ganz simpel, in den Shownotes. Also ihr findet wie immer die Playlists mit der Musik zu der aktuellen Folge in den Shownotes und auch neuerdings für die alten Folgen, die schon vorher gekommen sind. Das ist alles verlinkt, müsst ihr nur draufklicken und dann kommt ihr zu dem richtigen Ort. Genau, und wir spielen immer einen kleinen Sound ein, wenn ihr zur Musik wechselt, außer bei Spotify, weil da sind die Sprechparts und die Musik ja in einer Playlist.
So ist es. Und mit diesen Worten, Charlie, würde ich an dich übergeben und dich bitten, führ uns die Yellow Brick Road runter. Was ist dein erster Musical-Song?
Ja, ich musste natürlich jetzt, wenn Wicked 2 rauskommt, ich glaube, der kommt jetzt genau in der Woche raus, wo wir auch diese Folge veröffentlichen, musste ich natürlich einmal Wicked präsentieren. Und wir hören natürlich, wie könnte es anders sein, Defying Gravity.
Raus jetzt, raus! Komm! Es reicht! Mein Gott!
So, sorry, ich musste einmal die fliegenden Affen aus dem Zimmer zurück auf die Straße jagen. Wow. Ja. Defying Gravity. Wow. Das große Finale von Wicked 1. Schon so der ikonischste Song aus Wicked, auch der mir, ich glaube, mit Popular zusammen am meisten in Erinnerung geblieben ist. The Wizard and I fand ich auch noch ganz cool, aber ich fand so insgesamt, um gleich so ins Kontra zu gehen, hier, du kannst mir sofort widersprechen, ich finde das, was bei... Es gibt Beef. Endlich gibt's Beef bei Rausch, das Soundtrack Radio. Ja. Ich finde das, was hier bei diesem Song richtig gut funktioniert, nämlich, dass da mit so viel Schmacht gesungen wird, die ganze Emotionalität so reingeworfen wird und das ganze Orchester kommt zusammen und dann bricht der Song noch dreimal aus sich selbst aus und so. Ich finde, das funktioniert hier so gut, weil es ein guter Song ist. Sonst finde ich allerdings, dass in Wicked auch so viele mittelgute Songs sich befinden und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand versucht, mit so einer starken Performance die Mittelmäßigkeit eines Liedes zu übersingen, zu übertünchen und das lässt mich dann so ganz twisted und torn zurück, dass jemand so mit Inbrunst etwas 50% Gutes versucht mit zu verkaufen. Das ist mir ganz unangenehm. Wow. Bei Defying Gravity spüre ich das nicht. Da habe ich im Kino gesessen und habe gedacht, ja, jetzt kann der Film losgehen. Leider war der Film dann vorbei und Fortsetzung folgt stand auf dem Bildschirm, auf der Kinoleinwand. Aber der macht nach wie vor richtig Bock. Auch wenn er mir schon so ein bisschen den Vibe gibt von Abiball und die beste Sängerin der Stufe gibt nochmal alles. Und dann sitzen die Eltern mit zitternden Händen in der ersten Reihe und ihnen laufen die Tränen über die Wangen. So, aber ey, das ist auch mal nicht verkehrt. Das hat irgendwie so diese Whitney Houston-Qualität hier von man macht das Maximale und wenn der Song das hergibt, dann ballert das auch. Und hier im Fall von Gravity, Defying Gravity, finde ich, das geht.
Wow. Also, okay.
Wo sollst du anfangen?
Du hast keine Gnade walten lassen, ich merke schon.
Das ist ein emotionales Thema für mich.
Ja, für mich jetzt langsam auch. Also,
Zerstörung.
Wo startet man da? Nee, komm, ich starte erstmal und hole alle Leute ran, die Wicked vielleicht nicht gesehen haben. Denn da gibt's ja Leute. Ich habe letztens noch mit einer Mitbewohnerin geredet, die den Film noch nicht gesehen hat, aber jetzt vor Wicked 2 noch Wicked sehen will. Es geht um Elphaba, die Wicked Witch of the West, die Future Wicked Witch of the West und Galinda, der späteren Glinda the Good Witch, die wir alle schon aus Zauberer von Oz, aus dem Buch und dem Film kennen. Und Wicked basiert auch auf dem Buch Wicked, was so eine Revisionist-Version der Vorgeschichte von der Zauberer von Oz ist, sozusagen, und ein bisschen eine Neuerzählung. Und Elphaba und Glinda begleiten wir dabei, wie sie beide an der Shiz University in Oz studieren, lernen und sich dabei eine Freundschaft entwickelt, die jedoch später vom Zauberer von Oz auf die Probe gestellt werden wird. Und in dem Film geht es vor allem, würde ich sagen, um die Erfahrung, die Elphaba mit Diskriminierung macht, aufgrund ihrer grünen Hautfarbe. Also es geht ganz viel um Rassismus. So, weiß ich nicht, so weird das vielleicht mich, um ehrlich zu sein, überrascht hat, als ich den Film gesehen habe, weil ich das Musical vorher auch nie live gesehen habe. Es geht schon irgendwie um Faschismus einfach in diesem Musical. Und ich komme dir in gewisser Weise entgegen, Mirko. Ich war beim Schauen des Films jetzt auch nicht komplett overwhelmed, hyped die ganze Zeit. Ich fand das alles schön. Die Songs haben mir gefallen. Ich finde, die Songs sind schon so ein bisschen besser, als du den Credit gibst. Also ja, Wizard and I, Popular. Ich finde Dancing Through Life auch richtig, richtig toll. Und so viele so richtige Songs hat dann diese erste Hälfte ja auch gar nicht, weil es ja wirklich ein zweigeteiltes Musical ist. Vielleicht fallen sie mir jetzt auch gerade selber nicht mehr ein, aber die finde ich eigentlich alle so toll, dass ich da gar nicht das Gefühl hatte, dass da so ein mittelmäßiges überschattet
werden muss. Zum Beispiel hier dieser Tag in der Emerald City oder wie dieser Song hieß, wo ja dann nochmal der Originalcast, unter anderem Idina Menzel, auftritt, den habe ich so ein bisschen durchgequält.
Ja, aber da ist doch auch toll, das hat mich gar nicht, die haben alle so schöne Kostüme getragen, Mirko. Hast du die Kostüme angeguckt? Das war so toll.
Ja, das ist, hat ja die auch seine so Berechtigung. Ja, ja.
Ja, also ich muss sagen, mich hat Wicked auch so richtig krass erst zum Schluss umgehauen, als dann eben Defying Gravity kam. Und das war sehr kurios für mich, diese ganze Seherfahrung, weil ich den Song eigentlich aus einem komplett anderen Kontext das erste Mal kenne. Und zwar aus der Musical-Serie Glee. Und da wird der Song, ist jetzt ein bisschen, also das kommt schon sehr nah an diese Erklärung, an diese Vorstellung, die du eben hattest vor diesem Abi-Ball ran.
Der Abi-Ball.
Da wird der Song gesungen in einem Contest zwischen zwei SängerInnen, um zu gucken, wer performt am besten, wer kann am besten die hohen Töne raushauen. Und das ist so ein ganz ikonischer Moment tatsächlich in der Serie, weil alle Fans eigentlich der Meinung sind, die falsche Person hat gewonnen, als die in der Serie gewonnen hat. Ein viel diskutierter Moment und daher kenne ich halt den Song, aber ich kannte nie den inhaltlichen Kontext davon. Und dann habe ich Wicked gesehen und dann zu sehen, wie eigentlich diese ganze Wut aus Elphaba herausplatzt, nachdem sie eigentlich den ganzen Film lang irgendwie diese Diskriminierungserfahrung macht, dann gleichzeitig beobachten wir sie, wie sie versucht herauszufinden, warum auf einmal die Tiere das Sprechen verlernen in Oz. Und dann findet sie am Ende heraus, der Zauberer von Oz, von dem sie sich die Hilfe erhofft hat, steckt hinter dahinter allem und selbst von den Institutionen, von denen sie sich noch irgendwie Rettungen erwartet hat, wird sie allein gelassen und dann bricht sie aus sich aus und rebelliert und singt dann so Zeilen wie "Too long I've been afraid of losing love, I guess I've lost. Well, if that's love, it comes at much too high a cost." Und das hat mich wirklich zu Tränen gerührt, als ich das gesehen habe. Ich finde ihn wirklich, wirklich einfach wunderschön. Also die Stärke des Films ist für mich eben diese ja, diese emotionale Reise, auf die man da mit ihr geht. Und ich persönlich habe da auch meine eigenen Erfahrungen von Diskriminierung irgendwie krass drauf projiziert, weil ich zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen durch mein Non-Binary Coming Out gegangen bin. Und ich glaube, das projizieren viele auf diese Figur Elphabar. Ich kann mir vorstellen, vor allem eben Menschen, die Rassismuserfahrungen machen. Und gleichzeitig eben auch viele queere Menschen, weil Wizard of Oz und Wicked ja eine super krasse queere Fanbase auch hat. Es gibt ja nicht umsonst diesen Term Friend of Dorothy. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast.
Ah, ist das war so eine.
Genau, das war so eine Umschreibung für schwule Männer, die sie für sich gegenseitig benutzt haben. Genau, weil Dorothy halt aus Wizard of Oz halt so eine ikonische Figur war und so ein Gay-Icon in der Gay-Community. Genau, und das hat mich dann einfach super umgehauen. Plus, und jetzt gehe ich auch nochmal auf den Gesang ein, es ist wirklich einfach ganz, ganz toll gesungen und performt. Und was da passiert, vor allem am Ende des Songs, ist eine Gesangstechnik, die nennt sich Belting. Und das ist, wenn du so Gürtel. Super kraftvoll, ist Belten nicht auch irgendwie so schreien oder sowas? To belt.
Okay.
Ja. Oh Gott. Warte, kurz Englisch nachschlagen. So, to belt, to hit something hard, to sing loudly, energetically, or to fast with a belt. To hit something hard. Ja, okay.
To hit
vielleicht
something
kann ich das belt? Einfach so.
Okay.
Okay, Google AI. Naja, auf jeden Fall, ich kenne das vor allem aus dem musikalischen Kontext. Und das ist eben, wenn du so richtig kraftvoll schmetternd aus der Brust heraus singst. Das nennt sich halt Belting. Und das ist eine Gesangstechnik, die ich persönlich sehr, sehr liebe, einerseits anzuhören und einerseits auch selber zu singen. Und ich finde das, mir geht es oft so, wenn ich Leute singen höre, dass ich so ein bisschen nachfühlen kann, wie sich das anfühlt, wie die singen. Also so Phantom singen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber wenn ich zum Beispiel eine Person höre, die so gerade so singt, dass sie eigentlich ihre Stimmbänder kaputt macht und so ganz technisch falsch singt, dann habe ich teils wirklich, also das tut mir weh. Das kann ich nicht mit anhören. Und wenn eine Person aber so richtig kraftvoll beltet, dann kann ich das so ein bisschen nachfühlen und habe das Gefühl, ich belte gerade mit dieser Person. Und das ist so eine Gesangstechnik, die sich so, ich weiß nicht, die durchströmt so den ganzen Körper. Die fühlt sich so toll einfach körperlich an, wenn ich das mache, dass ich es umso schöner finde, wenn anderen dabei zuzuhören, weil einerseits klingt es einfach toll und kraftvoll und zweitens, weiß ich nicht, löst das immer so ein bisschen auch dieses Körpergefühl aus, was ich selber dabei habe, wenn ich es mache. Genau. Also Belting, das ist das, was da am Ende passiert und es gibt halt eben auch ganz viele Popsängerinnen, du hast es eben schon erwähnt, Leute wie Whitney Houston, die halt eben auch dafür bekannt sind. Christina Aguilera auch sehr viel in ihrem Musicalfilm mit Cher, Burlesque. Da macht sie ja auch ganz viel so genau, das ist alles Belting.
Nee, verstehe ich aber total, was du damit meinst. Ich finde, diese Energie ist schon sehr mitreißend und mir gefällt insbesondere dieser Punkt so nach 2 Minuten, wenn der Song zum ersten Mal diese Stimmung wechselt oder eigentlich aus dieser etablierten Struktur ausbricht und ja dann Cynthia Erivo oder Alpha plötzlich so eigentlich entgegen der Musik singt und die Musik folgt dann auch. Und dann kommt am Ende nochmal diese Mega-Eskalation, die ja im Film auch mit diesem epischen Bild sie auf dem Besen mit einem 20 Meter langen Cape plötzlich, wie toll das aussieht, untermalt ist. Also es ist wirklich für mich auch dadurch, dass diese Streicher das Ganze immer so weiter in die Höhe schrauben, ein totales Steigerungslied von diesem ersten Funken Something has changed within me, something is not the same, bis am Ende zu jetzt weiß ich, was es ist. Und es gibt ja im Musical-Genre auch so verschiedene Songtypen, wie zum Beispiel der I-Want-Song, in dem dann die Charaktere erklären, was sie im Laufe des Musicals eigentlich erreichen wollen. Und ich habe in der Übersicht der Songkategorien da auch eine gefunden, die heißt Realization. Und es kommt mir so vor, als sei das hier ein Realization-Song. Der Song, währenddessen der Charakter erkennt, was er eigentlich wirklich will oder ist. Und der kommt dann eigentlich hier bei Wicked genau an der richtigen Stelle. Schade, dass der Film dann erstmal vorbei ist. Aber da können wir uns ja jetzt in Wicked 2 davon überzeugen, ob das nur der Auftakt zu ja noch viel mehr tollen Songs und Bildern sein wird. Oder ja, ob das so ein bisschen der Hobbit 2 war, wo man enttäuscht und gehypt aus dem Kino geht, nur um danach dann gar nichts mehr zu spüren und zu sehen. Ich hoffe, das wird bei Wicked anders.
Also ich bin auch bei nach Hobbit 2 nicht mehr gehypt aus dem Kino gegangen, muss ich sagen.
Da war gar nichts mehr.
Das war bei mir schon bei Hobbit 1 gestorben.
Dann gehe ich aber jetzt von einem Film, der manchmal toll aussieht, zu einem Film, der immer toll aussieht. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er heißt Les Demoiselles de Rochefort oder zu Deutsch Die Mädchen von Rochefort aus dem Jahre 1967 von Regisseur Jacques Demy und in den Hauptrollen Catherine Deneuve und Françoise d'Orléac. Und aus diesem Film hören wir jetzt den Song Chanson des Jumelles und achte mal drauf, ob er dich vielleicht an irgendein anderes berühmtes Musical erinnert, das beeinflusst sein könnte von Rochefort.
Mirko, was ein Banger, was ein Hit, was für ein tolles Duett. Ich bin ein bisschen reizüberflutet, muss ich sagen, weil das auch so schön, also ich habe das ja hier gerade auf den Kopfhörern gehört und es ist auch so schön abgemixt, dass man wirklich jedes einzelne Instrument hören kann und genau hören kann, was macht jetzt gerade hier da hinten links in der Ecke irgendwie das Klavier und da habe ich mich so ein bisschen drin verloren in all diesen Feinheiten, dass ich zwischendurch den Fokus vom Gesang verloren habe, der aber auch super toll klang. Und dann hast du mir gerade auch noch einmal einen Link zu der Szene geschickt, wo ich auch so ein bisschen angucken konnte, was da so passiert, visuell. Ja, und jetzt bin ich bin sehr begeistert. Ich fand das ganz, ganz toll. Aber mir fehlt der Kontext. Mirko, kannst du mir ein bisschen Kontext geben?
Ja, gerne. Also es geht um die Zwillingsschwestern und das heißt auch Jumelles, also Chanson des Jumelles, das Lied der Zwillingsschwestern, geboren im Zeichen der Zwillinge, wie sie singen. Delphine und Solange, die in der titelgebenden Stadt Rochefort wohnen, in der sich in kürzester Zeit ein heilloses Durcheinander an Liebespaaren ergibt. Denn Rochefort ist eine Hafenstadt und ständig kommen da Leute an und verschwinden wieder. Matrosen, Schausteller, Amerikaner. Und gleichzeitig gibt es noch einen Frauenmörder in Rochefort, der irgendwie Leute zerstückelt. 100 Storylines, die irgendwie durcheinander sich verwursteln, miteinander verknotet sind. Gene Kelly tritt später noch auf als amerikanischer Komponist Andy. Es geht, glaube ich, in Die Mädchen von Rochefort gar nicht so richtig um eine einzelne Storyline. Es geht sogar, würde ich fast sagen, um nichts. Wenn man sich diesen Song, und ich würde sagen, das ist schon irgendwie ein I-Want-Song, weil sehr oft betont wird, dass sie gerne einen Mann hätten. Gleichzeitig wird aber auch nur Do, Re, Mi, Fa, So gesungen. Also wirklich eigentlich nur die pure Freude am Musizieren. Und in der Szene selbst sieht man ja auch, wie sie, ich würde mal raten, durch ihr Musikzimmer hüpfen und einfach verschiedene Instrumente in die Hand nehmen oder sich ans Klavier setzen. Einfach nur schick aussehen mit tollen Kleidern und Hüten und sich dann irgendwie von der Couch zum Stuhl und vom Stuhl zum Fenster und dann in die Umkleide bewegen. Ich finde, das ist eigentlich genau die Qualität dieses Films. Im vorhergehenden Film von Jacques Demy, Die Regenschirme von Cherbourg, der ja auch einen berühmten Status hat, der ist noch so richtig dramatisch und erzählt eigentlich so eine große, tragische Geschichte. Und hier ist eigentlich die Handlung ganz zurückgenommen und es konzentriert sich wirklich eher auf, ich finde die Performance und die Musik an sich, die tollen Farben, die Choreografien, die Tänze, die wunderschönen Schauspielenden und ist eine große Hommage an die, großen Hollywood-Musical-Klassiker, ist aber gleichzeitig umgekehrt jetzt selbst auch zum Vorbild für das moderne Hollywood-Musical geworden. Denn, das muss ich dich jetzt nochmal fragen, hat es dich irgendwie vom Style an irgendwas erinnert?
Nicht so richtig. Ich sehe jetzt nicht so gerade den Vergleich in meinem Kopf. Aber vielleicht gibt es auch Sachen, die ich nicht gesehen habe aus aktueller Zeit, die das referenzieren. Ich weiß halt, also ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, dass ich weiß, dass der Barbie-Film, dass da Greta Gerwig, ich glaube, Regenschirme von Cherbourg als Inspiration angegeben hat. Deswegen denke ich, vielleicht willst du auf den Barbie-Film hinaus. Aber das ist ja auch kein klassisches Hollywood-Musical, auch wenn viel Musik drin vorkommt.
Ah, das wusste ich gar nicht. Ergibt für mich aber total Sinn, so wie das aussieht. Also es ist ja auch eine sehr künstliche und knallbunte Welt hier.
Nee, bitte klär mich auf.
Diese zwei Filme von Jacques Demy, die Regenschirme von Cherbourg und die Mädchen von Rochefort, sind der größte Einfluss gewesen auf La La Land. Damien Chazelle und Justin Hurwitz sagen, das ist eigentlich ja ihr großes Vorbild gewesen. Und die erste Szene von Rochefort ist, wie diese Schausteller mit der Fähre ankommen und aus ihren Autos aussteigen und anfangen zu tanzen. Und das ist eigentlich 1:1 das Intro von La La Land. Also diese zwei Filme mal nebeneinander halten, und ich mag La La Land nicht mal besonders, ist eigentlich super interessant. Also das hier ist absolut eigentlich der Prototyp. Und ich finde, viel stärker dadurch, dass er einfach verzichtet, was Großes, Episches zu erzählen, sondern einfach nur die Freude an der Musik und am Leben und am sich verlieben und am Strand sein und mit dem Motorrad durch die Gegend fahren und tanzen feiert.
Interesting. Ich muss sagen, bei La La Land hat mir auch immer, also ich mag den Film auch nicht besonders aus vielen Gründen, aber einer ist auch, dass mir da so ein bisschen der Bombast immer gefehlt hat. Ich habe dann immer High School Musical 3, wovon wir in der letzten Folge geredet haben, da nüben gehalten, und ich dachte, mein Gott, die können doch nicht mal so richtig tanzen, und dann singen die da alle so halb schief, und hat sich da denn niemand mal Mühe gegeben und wollte mal was Cooles machen. So. Und jetzt sehe ich diesen Clip und höre diesen Song aus Die Mädchen von Rochefort, und ich denke, ach, so kleines Setup und es wird gar nicht viel getanzt und es muss gar nicht viel passieren, kann auch doch ganz toll sein. Vielleicht war das doch gar nicht das, was mich an La La Land gestört hat. Weil hier habe ich jetzt wirklich sehr viel Spaß dran gehabt. Das war so verspielt. Ich fand es interessant, dass beide Charaktere die ganze Zeit eigentlich in die Kamera gucken und performen und für die Kamera so posieren. Ich weiß nicht, gibt es allgemein so Fourth Wall Breaks ganz viel im Film, oder passiert das einfach nur wegen den Songs? Das passiert ja allgemein öfters in Musical-Filmen schon. Also da fallen mir auch mehrere Beispiele ein.
Dazu passt auch, dass es eine Kategorie gibt namens I Am Songs, wo das Publikum direkt angesprochen wird, also auch auf der Theater- oder Musicalbühne, und die Figuren sich quasi vorstellen. Ich glaube also, dass hier ist so eine Art Mischung aus I Want und I Am Song. Ob das sonst noch stark vorkommt, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht so genau. Es ist mir aber auch aufgefallen, wie, also das ist ja auch so toll mit so einem super Weitwinkel geschossen und die Gesichter sind dann so nah dran und der Raum verzerrt so im Hintergrund, wie direkt diese Ansprache hier an die Zuschauenden ist, und gleichzeitig die Musik geht so voll ab. Es ist, wie du sagst, eigentlich ein Banger, und dann passiert da aber visuell eigentlich nicht besonders viel, sondern man ist einfach ganz nah an den Figuren dran, und das finde ich hier ganz toll.
Ja, aber man ist nicht so, es ist nicht underwhelming deswegen, weil so wenig visuell passiert, sondern es wird irgendwie noch mehr zum Flex. Also guck mal, wie wenig ich machen muss, um dich hier zu entertainen, so irgendwie nach dem Motto. Ja, ich weiß nicht, ich finde den Song musikalisch super toll. Der ist auch so schön, so flott und so angejazzed irgendwie. Einfach gut.
Ich muss noch mal kurz ein paar Names droppen. Und zwar haben wir hier gerade beim Singen gar nicht die beiden Schauspielerinnen gehört, sondern sie wurden synchronisiert von Anne Germain und Claude Parent. Ich glaube tatsächlich, außer eine Darstellerin, ich glaube Danielle Darrieux, singt hier niemand selbst in dem Film, sondern alle wurden noch mal synchronisiert. Auch Gene Kelly singt nicht selbst, obwohl er wohl sehr gut Französisch kann. Und der Komponist in den beiden Filmen Cherbourg und Rochefort, ebenfalls großes Vorbild für Hurwitz, ist Michel Legrand, den man zum Beispiel auch kennt für seinen Standard Windmills of Your Mind aus der Thomas Crown Affäre. Und auch hier in Rochefort hat es einen Song zum Jazz-Standard geschafft, nämlich Maxence Song wurde zu You Must Believe in Spring und damit zum Jazz-Standard von allen möglichen Menschen gecovert, unter anderem Barbara Streisand, finde ich auch sehr schön. Hat, glaube ich, 3 Oscars gewonnen insgesamt, Michel Legrand, und ist vor ein paar Jahren verstorben.
Ja, mal schauen, vielleicht macht Barbara Streisand ja heute auch noch mal eine Appearance. Mal sehen.
Oh, okay. Ja,
ja. Foreshadowing, foreshadowing.
Sense ich da Hello Dolly? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Okay.
Ja, der nächste Song, den nächsten Song meine ich damit nicht tatsächlich. Der nächste Song stammt aus einem Musical, was jetzt aktuell, glaube ich, sogar auf dem Broadway jetzt aufgeführt wird, ist aber, hat seine Origin als Film, als Coming-of-Age-Musical-Film. Ich gebe dir noch einen Hinweis, 2016 Coming-of-Age-Musical-Film. Hast du eine Idee, was es sein könnte, Mirko? Weil ich weiß, du hast den Film gesehen und ich glaube, du magst ihn auch.
Ich bin blank. Sag es mir.
Okay. Sing Street.
Ah, Sing Street gibt's jetzt auf dem Broadway?
Yes, Sing Street gibt's jetzt auf dem Broadway. Und daraus möchte ich den Song hören, A Beautiful Sea.
Also, ich liebe diesen Film. Auch wenn ich ihn gerade nicht erraten habe. Aber ich finde, ich mag, glaube ich, alle Filme von John Carney. Und Sing Street gefällt mir dann aber nochmal insbesondere am besten. Ich sehe hier auch gerade in der Musikstreaming-Plattform meines Vertrauens, dass ich fast alle Lieder in meiner Playlist habe, außer A Beautiful Sea tatsächlich. Den hatte ich nicht ausgewählt. Es ist also nicht mein Favorite, aber The Riddle of the Model oder Girls oder Brown Shoes oder Drive It Like You Stole It, absolute Banger. Und jetzt nochmal A Beautiful Sea zu hören, ist aber trotzdem eine kleine Wiederentdeckung. Es erinnert mich irgendwie total an The Cure. Ich mag auch total diese, das, was da im Hintergrund so irgendwo zwischen Synthie und synthetische Violine da reinklingt, gefällt mir richtig gut. Und ich erinnere mich noch so ganz vage an die Szene. Ich glaube, sie wollen da ein Musikvideo drehen zu diesem Song und fahren dann tatsächlich irgendwie zum Meer. Und ich sehe so Lensflares auf der Kamera und ja, glitzerndes Wasser und total sommerlicher Song, irgendwie auch ein Ausflugssong, ein Cabrio-Song, finde ich. Man schaut so in die Landschaft oder auf den Pier beim Vorbeifahren. Ja, finde ich super. Ich liebe Sing Street.
Ja, ja, voll schön. Ja, du hast an The Cure gedacht und das ist auch ganz richtig. In dem Song geht es ja...
Gut, dass du mir immer sagst, ob ich richtig liege mit meinen... Welches Sportgerät? Ja,
genau. Welches Sportgerät ist im Beautiful Sea? Beautiful Sea. Ja, das muss das Rudergerät sein, oder? Das muss schon
ja,
das
ja,
Rudergerät auf jeden Fall, ja. sein. ja, also, nee, da hast du insofern recht damit. Und das ist insofern korrekt, als dass das in dem Film auch eine sehr obvious Referenz zu The Cure ist. Also, wir begleiten in dem Film ja den 15-jährigen Connor, Spitzname Cosmo Layla. Es ist 1985, seine Eltern streiten sich viel, die Familie hat riesige finanzielle Probleme und deswegen muss Connor die Schule wechseln und vertieft sich immer mehr mit seinem Bruder in Musik. Und dann lernt er auch noch ein Mädchen kennen, in das er total verliebt ist. Und da muss er natürlich ganz schnell eine Band gründen, um sie zu beeindrucken, damit sie ihn wahrnimmt. Und da kriegt das natürlich nicht nur mit den großen Gefühlen zu tun, sondern auch mit Schulbullies und einem sehr konservativen religiösen Schulleiter. Aber die Kraft der Musik ist auf seiner Seite. Ja, so würde ich es zusammenfassen. Und er vertieft sich immer weiter in Musik, in dem Film und... Es werden auch immer wieder Songs aus genau dieser Ära, 1985, ja, Mitte 80er Jahre, eingespielt. Und man merkt relativ schnell, als er diese Band hat, dass immer das, was er gerade neu entdeckt hat, komplett beeinflusst, was er jetzt für Musik macht. Also dann wird The Cure gehört und dann kommt halt The Beautiful Sea. Und er hat auch so richtig The Cure, Robert Smith-mäßig verwuschelte Haare und Make-up drauf, als dieser Song dann performt wird. Du hast das richtig im Kopf. Es wird dieses Musikvideo gedreht, da am Meer. Und er verändert eigentlich immer seinen Look, der Connor. Und die ganze Band verändert ihren Look und den musikalischen Stil, je nachdem, was gerade vorher für Musik entdeckt wurde. Genau. Und das Ganze ist natürlich dann irgendwie einerseits eine Hommage an diese 80er Pop-Rock-Ära und gleichzeitig ist es einfach ein super, super sweeter Coming-of-Age-Musikfilm. Und ja, der Song, speziell Beautiful Sea, der landet halt jedes Jahr in meiner Sommer-Playlist. Deswegen war da die Assoziation auch korrekt. Und der hat so einen, der ist so sehnsüchtig, der hat so ein bisschen Fernweh drin. Es heißt ja in den Lyrics auch an einer Stelle, let's go, take me where the wind blows, sail ships far into tomorrow, we can turn and blow the city a kiss. Also alles hinter sich lassen und einfach weg aufs Meer. Damit kann ich mich irgendwie immer identifizieren und darin wiederfinden. Ich bin ja auch einfach eine Meermaus, muss ich sagen.
Und vielleicht kleiner Spoiler an der Stelle, der Film endet ja auch im Meer und mit einer Flucht. Und vielleicht ist das der Moment, um nochmal ein Wort zu droppen, das, glaube ich, sehr stark mit Musicals connected ist. Eskapismus. Eigentlich geht es ja immer darum, oder in vielen Musicalfilmen darum, aus den derzeitigen Umständen irgendwie zu entfliehen, sei es nur mental. Und hier bei Sing Street ist es eben auch durch die Musik, sich aus diesem verkrusteten, konservativen Internatsumfeld irgendwie zu emanzipieren. Wenn ich jetzt zu Rochefort zurückgehe, dann ist es auch so, dass am Ende die von Catherine Deneuve gespielte Figur in ein Auto steigt und Rochefort verlässt, weil sie von der großen Welt träumt. Das ist wirklich fast eins zu eins das gleiche Ende wie bei Sing Street, was mir mit dem dazugehörigen Adam Levine Song übrigens richtig, richtig gut gefällt. Den finde ich sehr, sehr gut. Hab mir auch ein paar Tränchen verdrückt, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Und ich kann auch schon spoilern, in meinem nächsten Song wird es ebenfalls um Eskapismus gehen, auch wenn das da vielleicht ein bisschen getwistet wird. Aber in Sing Street, aber auch zum Beispiel in Can a Song Save Your Life, dem anderen Film von John Carney, spielt ja immer dieses durch die Musik sich befreien oder in eine andere Welt flüchten oder in die größere Welt flüchten immer eine Rolle.
Ja, und das haben wir ja im Grunde auch genauso in Wicked. Also das Ende von Wicked Part 1 jedenfalls. Mal gucken, wie es dann in Part 2 endet. Ist ja auch eigentlich ein Ausbrechen, ein Hinter-sich-Lassen von irgendwie der Welt, in der man nicht mehr leben will oder der Gesellschaft, in der man nicht mehr leben will oder etwas, von dem man nicht mehr Teil sein will, von dem man sich emanzipieren will. Und das zieht sich dann, glaube ich, durch alle drei Picks, die wir bisher hatten. Würde ich sagen.
Und ich finde, deswegen passt das auch so gut, dass immer die Fourth Wall gebrochen wird eigentlich in Musicalfilmen oder dass ja, wie du zu Anfangs gesagt hast, das etwas ist, das man im echten Leben eigentlich nicht wirklich tut, einfach so anfangen zu singen in irgendeiner alltäglichen Situation. Aber genau das ist ja eigentlich auch dieses aus den Konventionen ausbrechen, aus dem Alltäglichen ausbrechen und ein Film, der sich selbst bewusst ist, dass er etwas tut, was eigentlich nicht real oder nicht realistisch ist, aber dann ganz bewusst damit spielen, passt für mich total zu dieser Eskapismus-Thematik.
Mhm, voll. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber das stimmt voll. Das
ich auch
voll
nicht. Mir ist ja, ja, ja. Eben, kam aber, mir so spontan.
Ja, aber voll die schöne Überlegung. Und ich glaube, das ist halt wirklich das, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dieser Immersionsgedanke, dass dann viele Leute das stört, aber für mich wird es oft da dann erst so richtig interessant, wenn ausgebrochen wird, wenn dann irgendwie gespielt wird. Das ist dann so, das sind dann die Parts im Musical, an denen ich mich so richtig erfreue. Auch wenn wir an den Pick letzte Woche denken von mir, High School Musical, da muss ich sagen, was die dazwischendurch labern, ist mir jetzt auch ein bisschen, also, ne, finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Ich gucke diese Filme vor allem wegen den Sequenzen, wo sie dann ausbrechen und irgendwie kreativ werden und gesungen wird und da großes Spektakel oder auch manchmal kleines Spektakel passiert. Das sind die Momente, für die ich das dann wirklich schaue. Ja, genau. Ich kann noch sagen, der Soundtrack wurde von John Carney selbst mitgeschrieben, vor allem mit einem anderen Dude namens Gary Clark. Und der hatte tatsächlich selbst, habe ich jetzt herausgefunden, eine eigene Band in den 80ern, mit denen er wohl auch mal so einen Hit in den Top 10 hatte in UK. Die hieß Danny Wilson. Ich kannte die jetzt vorher nicht, aber ist auf jeden Fall sehr funny und natürlich sehr, sehr passend, dass er sich da so ein 80er Jahre Band-Veteran irgendwie rangeholt hat, um diesen Soundtrack zu machen. Genau, Adam Levine war auch noch dabei und Glenn Hansard hat auch mitgeschrieben an vielen Songs. Der war ja unter anderem der Hauptcharakter in, ich glaube, so dem Once? Ersten großen Film, den man von John Carney wahrgenommen hat, genau, aus Once. Und da hat er eben auch die Musik geschrieben. Und der hat hier auch an ein paar Tracks mitgeschrieben. Genau. Ja, Mirko, jetzt hast du schon eben so ein bisschen deinen nächsten Track angeteasert. Jetzt enthülle doch mal, worum es sich handelt.
Ja, wir begeben uns jetzt in eine Welt, in der man wirklich Eskapismus braucht. Wir bewegen uns nämlich in die Welt von Lars von Trier.
Oh. Okay.
Geht dir schon ein Licht auf?
Nee, Lars von Trier ist eine Lücke. Eine Lücke, die dringend geschlossen werden muss. Aber es ist auch, bei Lars von Trier hört man immer nur, wie schlimm alles ist. Und dann ist es manchmal so ein bisschen schwierig, sich hinzusetzen und dafür zu begeistern, jetzt in diese Filmografie einzusteigern.
Ja, ähnlich ist es hier in diesem Film. Wir befinden uns in Dancer in the Dark aus dem Jahr 2000. Die Sängerin und Darstellerin ist niemand Geringeres als Björk. Und wir hören den Track I've Seen It All, damals für den Oscar nominiert, bester Song. Und auch jetzt könnt ihr überlegen, ob ihr vielleicht hier den Gesangspartner von Björk irgendwoher kennt.
Mirko, das war mal ein Song. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wer das sein könnte, die andere Person. Ich habe eine Vermutung, aber ich habe auch ein bisschen Angst, mich damit zu blamieren, weil ich auch gar nicht so viel Musik von ihm so regelmäßig höre, dass ich genau weiß, wie seine Stimme klingt, gerade so aus dem Kopf. Ist es so Trent Reznor oder sowas?
Ich hätte es auch geglaubt, es ist aber tatsächlich Tom York von Radiohead.
Okay. Okay, aber es klingt auch ein bisschen nach Trent Reznor, oder? Könnte doch auch sein können.
Ja, stimmt. Ah. So sonor ins Mikro gehaucht, das stimmt. Aber Tom York tritt im Film selbst auch gar nicht auf. Der ist wirklich nur in dieser Soundtrack-Version, das Album heißt Selma Songs, das Soundtrack-Album zu dem Film Dance in the Dark, zu hören. Im Film selbst ist es, glaube ich, Peter Stormare, heißt der Schauspieler, der aber nicht so gut singen kann. Also die Version, die man im Film hört, ist eigentlich gar nicht so schön wie die wir jetzt gerade hier gehört haben.
Ich fand es ganz wild. Es hat mich musikalisch an das letzte Album von David Bowie irgendwie erinnert, vom Vibe.
Blackstar.
Oh. Nur, dass es mehr Musical-Elemente hat, die so ein bisschen orchestrale Elemente, die reinkommen und dann irgendwie mal wieder rausschwinden. Aber es hatte irgendwie einen ähnlichen Vibe. Ich habe zwischendurch versucht, auch auf den Text zu achten und das mal so auf mich wirken zu lassen. Und es war sehr disturbing und gleichzeitig so friedlich. Das ist eine sehr interessante Mischung, weil es gibt so Zeilen wie I've seen it all, I've seen the dark, I've seen the brightness in one little spark. I've seen what I choose and I've seen what I need and that is enough to want more would be greed. Einerseits total beruhigende Gewissheit über alles, was ist, und gleichzeitig so eine Traurigkeit, die in dem Ganzen liegt. Also wenn man irgendwie sagt, I've seen the brightness in one little spark, nur in diesem kleinen little spark, das ist sehr herzzerbrechend.
Ich glaube aber, das fasst Lars von Triers Einstellung zum Leben irgendwie ganz gut zusammen. Also ich finde, er ist kein ganz nihilistischer Regisseur oder so. Da gibt es schon das Gute in seinen Filmen. Das hat nur immer, das kämpft auf verlorenem Posten. So auch hier in Dance in the Dark. Der Film gehört zur Heart of Gold Trilogie. Und es geht um die tschechische Immigrantin Selma in den USA, die kurz vor dem Erblinden steht. Sie hat nämlich eine Augenkrankheit. Und ackert sich jeden Tag in einer schrecklichen Fabrik ab, um eine Operation für ihren Sohn zu bezahlen, dem nämlich dasselbe schwant. Der erblindet auch bald, wenn man jetzt nicht in jungen Jahren das operativ korrigiert. Und als ihr dann aber ihr Nachbar schließlich das Geld klaut für die Operation, ist sie dazu gezwungen, ein Verbrechen zu begehen und landet im Gefängnis und wird dort zu Unrecht zu Tode verurteilt. Und im Gefängnis hält sie sich dann an dem fest, das ihr ein Leben lang Halt gegeben hat, nämlich die Welt der Musicals. die Welt, in der am Ende immer alles gut wird, in der die Kamera dann auf dem Kamerakran am Ende in den Himmel schwebt, die Figuren ganz klein werden, die Musik das große Crescendo erreicht und man weiß, gleich steht da Happy End oder Fortsetzung folgt, im Fall von Wicked auf dem Bildschirm. es gibt nichts Böses. Ja, gleichzeitig ist der Film aber Lars von Trier typisch absolut niederschmetternd und ohne zu viel zu spoilern, aber ganz so happy sieht das Ending von Dancer in the Dark nicht aus. Was aber super interessant an diesem Film ist, ist, dass es eben ein Musical ist, das zugleich aber in diesem dänischen Dogma-Style gefilmt ist. Das heißt, es sieht wirklich alles aus wie mit der Digitalkamera wackelig aus der Hand weggeschossen. Gleichzeitig tolle Choreografien, tolle Einfälle für Musical-Sets und auf der anderen Seite das Ganze wirklich wie mit Papas alter VHS-Kamera. So. Und das ergibt einen ganz interessanten Effekt, das so zu sehen. Auch Catherine Deneuve spielt hier eine Rolle. Das heißt, wir haben den direkten Bezug zu den Jacques Demy-Filmen. Sie arbeitet zusammen mit Selma in dieser Fabrik und muss da Tag für Tag irgendwelche Töpfe schweißen. Und das ist wirklich eine Welt, der man beim Zuschauen entkommen möchte. Und es hier und da eben auch tut, durch die tolle Musik, die von Björk selbst stammt. Die sollte nämlich zuerst eigentlich nur komponieren, also für die Filmmusik sorgen. Und dann hat Lars von Trier irgendwann gesagt, Björk, willst du nicht auch die Hauptrolle spielen? Und Björk hat sich lange dagegen gewehrt, weil sie eigentlich nicht schauspielen möchte und hat dann auch nach Dancer in the Dark gesagt, sie will es nie wieder machen, was sie, glaube ich, jetzt schon 2-3 Mal auch wieder gebrochen hat. Aber dass das keine besonders angenehme Erfahrung war für Björk, das ist eigentlich überall nachzulesen. Sie hat auch musikalisch mit Lars von Trier um jede Note, um jedes Wort dort gekämpft und dabei sagt Lars von Trier von sich selbst, er hat eigentlich gar keine Ahnung von Musik. Ich finde auf jeden Fall das, was dabei rausgekommen ist, super, super interessant. Ich mag jeden Track auf dem Soundtrack und wie du schon sagst, es ist eine total wilde Mischung aus eigentlich klassischen Musical-Elementen, dann Björk, die mit ihrer Stimme ja was ganz Eigenes macht und dann aber auch diesen Soundeffekten. Björk hat wohl am Set des Films mit so einem kleinen Rekorder immer mal wieder Umgebungsgeräusche aufgenommen. In diesem Fall, dieser Song hier, spielt an Eisenbahntracks. Und man hört ja im Hintergrund auch immer dieses tschuk, 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 tschuk. Und ich finde, das hat einen ganz, ganz interessanten Effekt. Und ich habe recherchiert, dass sich das Musik konkret nennt, oder zu Deutsch konkrete Musik, eine Kompositionstechnik, bei der man mit aufgenommenen Sounds arbeitet und komponiert. Und das gibt's auf ganz vielen Tracks. Es gibt einen Track, der, das ist quietschende Kreide auf einer Tafel, dann gibt es Schritte in einem anderen. Dieser erste Track in der Fabrik hat diese ganzen Sounds dieser Produktionsmaschinen dort. Ich muss auch jetzt spontan gerade an High School Musical 1, diesen Basketball-Song mit den quietschenden Schuhen auf dem Boden denken.
Get Your Head in the Game.
Get Your Head in the Game ist auch avantgardistische Musik. Dance in the Dark, eine absolute Empfehlung.
Ja, das klingt richtig, richtig toll. Und ist ja eigentlich auch so eine kleine Liebeserklärung ans Musical, oder? Also gut, ich weiß nicht, wie der Film genau endet, aber zu sagen, da ist eine Person, der es wirklich grauenvoll geht, die Grauenvolles durchlebt, aber sie kann irgendwie noch so ein bisschen Hoffnung finden in Musicals und in der Musik und in dieser Welt davon, ist ja eigentlich auch ein schöner Tribute irgendwie an dieses Genre, musikalisch sowie filmisch, würde ich mir jetzt vorstellen. Ich weiß nicht, ob es genau so ist, aber so klingt es da absolut. Jetzt raus.
Und der Film ist da auch nicht so gemein. So, manchmal gibt es ja auch so Filme, die dann so Eskapismus einem so kaputt schlagen und sagen, nein, 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 du musst aber ganz genau hier in die Realität gucken und das alles ertragen. Aber dieser Film, obwohl das am Ende auch nichts bringt, also sie kann natürlich nicht wirklich in die Welt der Musicals flüchten, obwohl der Film sehr konsequent in dem ist, was da am Ende geschieht, finde ich, ist der Film total pro Eskapismus. Und das finde ich eigentlich gerade im Fall von Lars von Trier irgendwie sehr bemerkenswert. Und es ist absolut ein Film, der die Musicals liebt. Also keine Parodie oder so, sondern wirklich eher eine Hommage mit seinen ganz eigenen Vorzeichen.
Ja, richtig schön. Richtig, richtig schön. Ich bin jetzt, ich habe Lust bekommen, jetzt in das Lars von Trier-Werk einzusteigen. Auf jeden Fall mehr als vorher. Aber auch, weil ich das Gefühl habe, wenn ich den Film gucke, dann ist nicht alles düster, sondern auch ich als zuschauende Person kann mich ein bisschen an was klammern vielleicht. Ich bin auch super gespannt auf diesen Dogma-Style-Musical. Stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Dementsprechend wird das wohl auf die Watchliste gepackt. Und vielleicht packe ich dir jetzt auch was auf die Watchlist, Mirko.
Oh, ja.
Aber,
surprise me.
Aber, ja. Aber falls ich dir was auf die Watchlist packe, dann ist es wirklich, da hast du ein bisschen ein Unterfangen vor dir. Es ist nämlich eine Serie. Und zwar nicht irgendeine Serie, es ist natürlich die Musical-Serie überhaupt.
Glee?
Yes!
Okay.
Und wir hören daraus As If We Never Said Goodbye, gesungen von Chris Colfer.
Also, ich habe das Gefühl, oder auch in der Vorbereitung dieser Folge, habe ich mir oft gedacht, ich glaube, es ist gar nicht so einfach, aus Musicals Songs zu picken, weil viele gar nicht so für sich stehen, sondern im Kontext der Szene, des Films irgendwie eine besondere emotionale Wirkung haben. Wenn man die aber einfach so pure hört, dann ist man manchmal so ein bisschen ratlos. Das geht mir hier ehrlich gesagt jetzt ein bisschen so. Ich habe mich durch Spotify spoilern lassen, dass dieser Song ursprünglich aus dem Sunset Boulevard Musical stammt und hat dadurch, durch dieses Wissen, für mich so einen traurigen Einschlag eigentlich bekommen, weil da geht es ja um diese alternde Schauspielerin, die eigentlich nicht mehr so richtig angesagt ist und nicht mehr weiß, was Realität und was Fiktion ist. Und die, so habe ich es mir jetzt vorgestellt, durch die alten Kulissen ihrer großen bombastischen Filme läuft und die sind alle so verstaubt und die Leute sind alle längst weg und niemand weiß mehr, wer sie ist. Und sie glaubt aber, es geht jeden Moment weiter. Das hat diesem, ja, sehr getragenen, sehr balladigen Song jetzt nochmal wirklich so einen traurigen Einschlag gegeben. Ich bin mir aber sicher, in Glee wird das wahrscheinlich irgendwie anders eingesetzt werden. Ich finde ihn nicht schlecht, ich kann ihn nur noch nicht so ganz in so eine Schublade stecken und weiß noch nicht so ganz, was ich da fühlen soll. Also bitte klär mich auf, sag mir, worum geht's hier, was ist eigentlich Glee? Also das ist wirklich eine Frage, scheint ja irgendwie doch irgendwie so eine Art Jukebox-Serie für alles zu sein, also ein Auffangbecken für alles, was irgendwie nach Musical und Queer klingt.
Ja, die Frage mit Glee schiebe ich, glaube ich, noch mal einen kleinen Tacken nach hinten. Ich gehe erstmal auf den Song selbst ein. Der Song hat eine lange Historie hinter sich. Wie du schon sagtest, der stammt aus dem Sunset Boulevard Musical, was wiederum ja auf dem Film aus den 50ern basiert. Und deine Vorstellung ist eigentlich korrekt. Ich habe das Musical jetzt nicht gesehen, aber es ist tatsächlich ein Song, der vorkommt, wenn eben der Hauptcharakter Norma Desmond sich eben wieder nach dem Leben im Rampenlicht sehnt und dem so ein bisschen hinterher trauert. Also da hattest du die genau richtige Assoziation. Der Song wurde dann aber vor allem bekannt durch ein Cover von Barbara Streisand. Und hier ist sie. Du hast vielleicht auf, ich weiß, du hast hier auf Hello Dolly gehofft, aber das können wir vielleicht noch in der zukünftigen Musical-Folge updaten. Aber genau, dadurch wurde der Song bekannt, vor allem nochmal als Cover durch sie und dann eben nochmal in Glee aufgegriffen. Und jetzt komme ich zu Glee. Hast du richtig gesagt, ist eine Jukebox-Musical-Serie, unter anderem vom berühmt-berüchtigten Autor, Regisseur und Produzenten Ryan Murphy, den man ja aus American Horror Story zum Beispiel kennt, der Pose gemacht hat, die sehr underrated Horrorserie Scream Queens, die ich nur empfehlen kann, und jetzt zuletzt diese Monster-Anthologie Netflix-Sachen, zuletzt The Ed Gein Story, das ist, glaube ich, jetzt letzten Monat erschienen. Und es geht in Glee um eine Gruppe an Underdogs und Außenseitern an der Highschool, die einen Glee Club gründen wollen. Ein Glee Club, das kenne ich hier gar nicht so groß aus Deutschland, aber es ist ein Showchor. Das heißt, die singen zusammen als Chor, aber sie tanzen auch noch ganz wild dabei. So kann man sich im Grunde einen Showchor vorstellen. Und die Serie ist ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Sie ist sehr wild, sie ist sehr unhinged, sie ist unfassbar funny, oft unfassbar taktlos und ganz schlimm gealtert auch in Teilen. Und gleichzeitig ist sie, wenn sie gut ist, wirklich unschlagbar toll. Und dieser Song ist tatsächlich so ein bisschen das Ende eines Story-Arcs, was für mich ein bisschen das Herz dieser Serie ist. Und da geht es nämlich um Kurt Hummel, einen schwulen Schüler an der... oh Gott, wie heißt die Schule nochmal? Weiß ich nicht mehr. Ich wollte gerade East High sagen, aber das ist ja High School Musical. genau, an der High School, der tatsächlich eben aufgrund seiner Homosexualität, er ist der einzige schwule Schüler, da irgendwie übelst gemobbt wird, Gewalt erlebt, Übergriffe erlebt, Morddrohungen, glaube ich, sogar erlebt, bis er sich entscheidet, die Schule zu wechseln. Und in Staffel 2 kommt es aber zu dem Moment, dass die Schule endlich etwas dagegen unternommen hat und er wieder an die Schule zurück kann, er wieder mit seinen ganzen Friends zur Schule gehen kann. Und um das Ganze zu zelebrieren, performt der As If We Never Said Goodbye. Es hat also dieses Mal weniger Tragik in sich, weil es nicht um etwas geht, was man sich zurückwünscht, wie dann vielleicht in einem Originalmusical, sondern es geht darum, dass er tatsächlich bekommt, was er sich so sehr gewünscht hat, nämlich einfach irgendwie seine Friends wiederzusehen und wieder an der Schule zu sein. Und das ist super berührend in der Serie umgesetzt, ist ein super großer Moment. Und ich habe eine Review noch gesehen von der Folge, wo schrieb, Chris Colfer transformiert den Song into a young gay singer's dream of treating the world as a stage and commanding it like a star. Und das fand ich sehr passend und hat das ganz gut für mich zusammengefasst. Kannst du dir jetzt ein bisschen was anderes darunter vorstellen vielleicht?
Jetzt habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Wenn man jetzt diesen Text, diesen Subtext aus Sunset Boulevard nimmt und sagt, okay, es geht tatsächlich darum, wieder zurück zu sein und die Welt ist tatsächlich wieder deine Bühne und du bist nicht aus dem Rampenlicht rausgefallen. Das scheint mir ja bei Ryan Murphy generell so ein Thema zu sein, auch bei Pose, zu sagen, ich finde meine persönliche Bühne und irgendwie wird es sie schon geben, auch wenn das vielleicht nicht das ist, was allen gefällt, aber ich werde in diesem Rampenlicht stehen und das scheint mir jetzt im Kontext dieser Szene und dieses Songs total viel Sinn zu ergeben. Und deswegen verstehe ich, glaube ich, auch, wieso dieser Song dann als großer Klimax einer langen Story-Arc für dich so funktioniert und auch so einen emotionalen Impact hat. Aber so ist es eben immer, wenn man dann diese Versatzstücke da rauszieht. Wahrscheinlich, wenn ich Wicked nicht gesehen hätte, hätte ich Defying Gravity auch mit weniger Gefühlen oder anderen Gefühlen so angesehen. Das ist dann doch manchmal echt so das Knifflige an Musicals, dass sie eben doch auch so Gesamtkunstwerke sind, die, wenn man sie so zerpflückt, selbst bei einem Jukebox-Musical, es dann eben doch einfach so ein bisschen ein Stückwerk ist.
Mhm. Ja, kann sein. Für mich ist es schon sehr krass mit dem Kontext verbunden. Aber ich habe es auch gerade noch mal gehört. Ich finde es wirklich einfach auch musikalisch wunderschön komponiert. Und ich liebe auch die Stimme von dem Chris Colfer. Das ist ja eine sehr hohe Männerstimme, was man so in der Klassik so Alttenor Mezzo-Sopran so nennen würde, wenn man das, also das ist ja alles irgendwie gegendert, aber wenn man dieses Gender beibehält, dann ist es wirklich eine sehr ungewöhnlich hohe Männerstimme, die ich aber total, total schön finde. Und ich weiß nicht, ich finde einfach alles daran so perfekt. Diese kleinen Momente, wo es kurz aufhört und dann ganz sanft wieder einsetzt. Das große Finale mit dem großen Tamtam. Also ich kann mich da musikalisch so reinlegen und bin da gut aufgehoben. Dann wäre es umso spannender, jetzt nochmal zu hören, wie du auf die Barbra Streisand-Version vielleicht reagierst, weil das ja ein Cover war, was irgendwie komplett ohne Kontext einfach released wurde und wodurch der Song auch bekannt wurde.
Okay, vielleicht war das jetzt mein Kickoff zu Glee, wer weiß. Also Pose finde ich ja wirklich ziemlich toll. Vielleicht wird das mein 2026-Projekt, aber
ja, also ich will es da nicht versprechen. Also, da ich ja weiß, dass du Jukebox-Musicals nicht so magst, würde ich dir beherzt davon abraten. Aber natürlich allen anderen Leuten raten, sich das mal anzuschauen. Ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen nostalgisch verklärt. Gleichzeitig kenne ich aber auch viele Leute, die das jetzt anfangen. In den letzten Jahren hatte Glee, gerade während Corona, weil dann Glee so auf Netflix gelandet ist, glaube ich, hatte das so auf Social Media so ein riesen Revival, wo Leute das nochmal geguckt haben und neu entdeckt haben. Das ist eine Serie, die sehr gute bis okaye 3 Staffeln hatte und dann sehr abgesackt ist. Die 6. Staffel war noch ganz gut. Aber, also, ja, es ist ein
Trip. Wenn ich sowas schon höre, die 6. Staffel
ist ja ganz gut. Ja, also man muss sagen, bei der Serie, bei der Produktion ist tatsächlich einer der Hauptdarsteller ist verstorben im realen Leben, weswegen halt die Schreiber komplett improvisieren mussten und die ganzen Pläne der Serie so ein bisschen ad acta gelegt werden mussten, was halt auch dazu geführt hat, dass die Serie zwischendurch komplett ihren Kurs verliert. Aber genau, wir wollen ja auch gar nicht zu tief jetzt in die Glee-Lore reingehen. Ihr habt den Song gehört, vielleicht seid ihr angefixt. Es gibt nicht nur Musical-Songs bei Glee, sondern eben auch ganz viele Pop-Songs, vor allem ganz viele Rock-Songs. Schaut mal rein. Aber ich glaube, die Leute, die auf Glee Bock haben, die haben es wahrscheinlich auch schon gesehen, muss ich sagen.
Ich sehe hier, das Vorschaubild von Glee ist, oder das Albumcover von Glee ist bei Spotify ein knallroter Slushy. Und von diesem knallroten Slushy-Eis würde ich uns jetzt zu blutroten Pasteten führen. Du hast vielleicht schon eine Ahnung, worum es gehen könnte. Es geht natürlich um Stephen Sondheims Sweeney Todd in der Filmversion von Tim Burton aus dem Jahre 2007. Wir hören jetzt gleich Johnny Depp und Helena Bonham Carter singen, und zwar den Track My Friends.
Alright, Mirko, ich bin wach auf jeden Fall. nach diesem großen, pompösen Ende. Also, das hat mir, da wurde mir wirklich nochmal die Streicher gerade um die Ohren geblasen. Vielleicht hatte ich auch irgendwie den Musikstreaming-Dienst meines Vertrauens ein bisschen zu laut eingestellt, aber da war ich gerade so,
musikalischer Jumpscare.
Ja, und dann dachte ich, wo hat das jetzt hier hingeführt? Und dann kommt nur noch diese Zeile, at last my arm is complete again. Ich muss gestehen, Mirko, ich weiß, dass, glaube ich, Sweeney Todd so einer deiner Lieblingsfilme ist. Liege ich damit richtig?
Ja.
Und ich habe keine Angst. Ich sage nicht, dass ich den schlecht finde oder so. Ich weiß, dass es einer deiner Lieblingsfilme ist, und ich habe ein bisschen mit ihm oder mit so Charlie and the Chocolate Factory gerechnet. Drin
witzig,
ist.
Witzig, Charlie. Ich habe den Last Minute gekickt. Charlie and the Chocolate Factory und den durch Sweeney Todd ersetzt.
Ja, irgendwie, Charlie and the Chocolate Factory hat ja auch dieses Ding, was du sehr gerne magst, dass es irgendwie ein bisschen zu düster ist für Kinder, aber auch ein bisschen zu kindlich für Erwachsene. Das finde ich bei Charlie and the Chocolate Factory so krass. Ja, deswegen dachte ich mir, einer von den beiden taucht vielleicht ja auf. Ich muss gesehen, ich habe Sweeney Todd nicht gesehen, deswegen geht es mir jetzt so ein bisschen, wie es dir, glaube ich, ging bei diesem Song. Ich fand es schön anzuhören. Ich fand es schön zu hören, wie Helena Bonham Carters Stimme da reinkommt. Aber ich stehe ein bisschen vor diesem Track und frage mich, was ist passiert? Der Arm ist komplett. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben.
Jetzt ist der Arm wieder komplett.
Aber will ich das? Weil ich glaube, also woraus ich mich erinnere, mein Bruder war damals im Kino und der hat mir nur Ich weiß noch so vage, dass mir erzählt wurde, dass das so ein ist das ein Friseur oder irgendwie sowas? Nee, Demon Barber. Genau.
Barber.
Der dann die Leute aber aufschlitzt oder so. Da war ich aber noch viel zu klein, um das zu gucken. Mein Gott, 2007 oder so war das? Mein Gott. Da war mein Alter gerade zweistellig. Das war viel zu spooky für mich. Dementsprechend kläre mich auf, was hat es mit diesem Song auf sich, Mirko?
Also ich muss an dieser Stelle gestehen, ich habe den auch viel, viel zu früh gesehen. Trotzdem, Credits an meine Mutter, wir waren beide immer riesen Tim Burton / Johnny Depp Fans und dann kam Sweeney Todd ins Kino und ich war aber erst 14 oder 13, ich bin mir nicht ganz sicher. Und meine Mutter hat gesagt, komm, macht nichts, ich nehme dich damit rein, irgendwie klappt das schon. Und es hat dann auch im entsprechenden Moment keiner gefragt und ich hatte so etwas noch nicht gesehen. Also ich hatte etwas so Grausiges in meinem Leben, glaube ich, bisher noch nicht gesehen. Und ich erinnere mich wirklich, ich lag danach im Bett. Es ist wie in einer Filmszene, weit aufgerissene Augen an die Decke starrend, irgendwie versuchend, diese ganzen Eindrücke irgendwo in Schubladen in meinem Kopf zu stecken und zu verstehen, was da gerade passiert ist. Was auch damit zusammenhing, dass Musicals für mich immer so was Nettes waren. Also eben, wie gesagt, diese Eskapismuswelt, wo nichts Schlimmes passiert. Und jetzt ist Sweeney Todd wirklich die absolute Horrorgeschichte. Direkt der erste Song führt die Menschheit als ein schwarzes, schmutziges Loch ein, wo der eine nur mit dem Fuß im Gesicht des anderen steht und alle sich gegenseitig umbringen, wenn sie die Chance dazu haben. Also eine ganz, ganz düstere Welt, in der wir uns hier befinden. Mhm. Wir sind im London des 19. Jahrhunderts, würde ich sagen. Und der Richter Turpin verliebt sich in die Frau des Barbiers Sweeney Todd und um an diese Frau heranzukommen, schickt er Sweeney ins Exil, vergewaltigt daraufhin die Frau, die sich dann das Leben nimmt und Jahre später kehrt Sweeney Todd zurück nach London. Seine Tochter ist inzwischen in Obhut dieses Richters Turpin, der übrigens gespielt wird von Alan Rickman, also Severus Snape. Und zusammen mit der Pastetenverkäuferin Mrs. Lovett, gespielt von Helena Bonham Carter, schmiedet er dann einen Racheplan. Er wird den Richter während einer Rasur töten und damit seine Tochter befreien. Bis es aber soweit ist, wollen die beiden noch viele andere Barbierkunden um ihr Leben erleichtern und ihre Körper daraufhin zur Pastetenproduktion benutzen. Es ist sehr praktisch, denn der Friseurshop ist direkt über dem Pastetenladen. Sie bauen sich dann auch so eine Konstruktion, dass der Friseurstuhl so nach hinten rüberkippt und durch so eine Luke direkt die Leiche in diesen Pastetenkeller fällt, wo sie dann verarbeitet wird. Also es hat alles so ganz ungute Vibes einfach. Und dazu aber diese ja, super harmonischen und zuweilen eben dissonanten Stephen Sondheim-Tracks, die so ganz klassisch Hollywood-isch klingen. Also sein größter Einfluss war wohl Bernard Herrmann, den du uns in der ersten Folge Rausch auch mitgebracht hattest, der ja auch dieses Zweifelnde, dieses Zwielichtige in diesem Track aus Immer Ärger mit Harry hieß der, glaube ich.
Ja, genau.
Da so eingespielt hatte. Und ich finde, das findet sich hier auch total wieder. Und der spezifische Kontext dieses Songs ist, Sweeney Todd findet seine alten Rasiermesser wieder, die er hier als My Friends bezeichnet. Und wenn er sagt, at last, my arm is complete again, hält er das Rasiermesser in der Hand und deutet damit zum Himmel. Die Kamera zoomt raus und wir hören die Ballad of Sweeney Todd nochmal instrumental da reinballern. Also finde ich immer noch total beeindruckend, hatte mega die Gänsehaut. Und was mir hier auch besonders gut gefällt, ist diese, ich habe es vorher extra gegoogelt, Kontrapunktik. Das wird nämlich in ganz vielen Songs in Sweeney Todd eingesetzt. Zwei Stimmen, die quasi gegeneinander singen oder unterschiedliche Melodien singen. Und dadurch entsteht ein ganz interessantes, ein ganz interessanter Widerspruch. Und da man hier eindeutig merkt, Sweeney Todd will etwas ganz anderes als Mrs. Lovett. Sweeney Todd will Rache, er will töten, er will Leute aufschneiden mit seinen Rasiermessern. Und Mrs. Lovett ist eigentlich einfach ein bisschen in love mit Sweeney Todd und möchte mit ihm ein nettes Leben haben. Dass diese zwei Interessen hier in diesem Song, also quasi zwei verschiedene I-Wants, aufeinander crashen, macht diesen Track für mich so besonders, aber wirklich eigentlich alles vom Soundtrack von Sweeney Todd ist genial. Es ist mein absolutes Lieblingsmusical und der Film ist, glaube ich, wirklich das letzte richtig Gute, das Tim Burton abgeliefert hat. Hat einen total interessanten Stil, sieht eigentlich aus wie so ein Pop-Up-Bilderbuch. Also dieses London besteht wirklich nur aus so gezeichneten 2D-Ebenen. Das sieht total cool und interessant aus und ich kenne keinen anderen Film, der diesen Vibe irgendwie hat. Oscar-Nominierung für Johnny Depp.
Ach ja. ja, ich sage jetzt nicht auch ja wegen dem. Nein, ich sage jetzt nicht auch ja wegen dem, was du gesagt hast, aber mittlerweile denkt man ja, mein Gott, Johnny Depp braucht ja Oscars, hätte der je welche gebraucht. Naja, mittlerweile haben sich da ja so ein bisschen die Gemüter gegenüber Johnny Depp und Helena Bonham Carter so ein bisschen gewandelt, sag ich mal. Die Stimmung, was?
Helena Bonham Carter verbinde. Auch?
Ja, die ist so, die ist Turf. Die ist mit J.K. Rowling och, total
nee,
so Turf-y unterwegs.
I wish I hadn't known. Okay, super.
ja. Naja, aber nichtsdestotrotz kann ja der Film, den der damals entstanden ist, total toll sein. Und der bedeutet dir ja total viel. Nee, genau. Und die Ausführung, die du gerade gemacht hast, ist total schön. Ich habe jetzt tatsächlich echt Lust bekommen, mir den anzugucken, was, also eigentlich bin ich mittlerweile, was Johnny Depp und so angeht, so überdrüssig geworden in den letzten Jahren, dass ich eigentlich das Letzte, was ich irgendwie machen will, ist noch einen Johnny Depp-Film gucken, den ich noch nicht gesehen habe. Aber das klingt wirklich, wirklich interessant, weil es auch eine Art von Musical ist, wie du ja beschreibst, die ich auch so selten gesehen habe. Es erinnert mich ein bisschen daran gerade, dass es auch mal ein American Psycho Musical gab am Broadway. Das hat eine ganz verrückte Geschichte, weil es so super blutig war und wohl auch die ersten Reihen wurden da mit lauter Blut bespritzt und es gab Beschwerden und das klingt ein bisschen ähnlich unhinged brutal, was da passiert. Das ist bestimmt in dem Film toll, muss ich sagen. Und also ich fand jetzt auch an dem Song an sich nicht schlecht, aber würde ich mir den jetzt in die Playlist packen, da muss ich dann doch irgendwie sagen, I don't know. Ich glaube, ich muss erst den Film sehen. Aber da sind wir wirklich wieder bei dem Punkt, den du eben gemacht hast. Vielleicht ist es doch schwieriger, aus Musicals einzelne kleine Bruchstücke rauszunehmen und die für sich stehen zu lassen, als man denkt. Aber es hat ja auf jeden Fall schon mal so einen kleinen Einblick gegeben in die musikalische Welt.
Ich finde, das kann ja auch eine Qualität eigentlich sein, wenn man sagt, okay, das Musical an sich ist eigentlich größer als einzelne Songs. So. Und die bauen auch aufeinander voll auf oder variieren einander. Also das ist ja eigentlich quasi auch eine Idee von so einem Konzeptalbum oder so, dass man sagt, nein, pick dir da jetzt nicht nur den einen Song raus, sondern du musst schon das Ganze irgendwie erleben. Andererseits ist es natürlich für uns als Podcast ein bisschen knifflig, weil wir nicht immer gleich den ganzen Soundtrack hier reinpacken können.
Aber ich finde, dass dieser Song auf jeden Fall von dem, was du erzählst, schon sehr gut den Film widerspiegelt. Ey, ich bin super gespannt, mir den mal anzuschauen und auf was ich da stoße. Ich bin ja auch nie so richtig bei Tim Burton reingekommen, muss ich sagen. Ich mag seine Batman-Filme sehr gerne. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, aber auch immer nur so ein bisschen das gesehen, wo auch schon, also ich bin so ein bisschen bei Tim Burton eingestiegen, wo die meisten Leute gesagt haben, ach Gott, musst du jetzt
Alice
nicht
in Wonderland
anschauen. Ja, ich glaube, das war der erste Film. Ich glaube, Tim Burtons Charlie and the Chocolate Factory war mein erster Tim Burton-Film, mit dem ich als Kind gar nichts anfangen konnte. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich habe den ewig nicht gesehen. Nur das Original mal zwischendurch, was ich immer noch sehr toll finde. Ja, und Dumbo war jetzt auch, ja. Aber Wednesday will ich auch noch immer mal reingucken. Ich glaube, das ist ja ganz okay. Es ist auf jeden Fall super populär. Ich habe das Gefühl, ich muss mal reingucken, um mitzureden. Wo es ja, glaube ich, auch Songs drin gibt. Von daher, ich werde auf jeden Fall mal Sweeney Todd mir reinziehen jetzt.
Ja, ich würde sagen, wenn du das Gefühl hast, du willst nur noch einen einzigen Tim Burton und nur noch einen einzigen Johnny Depp-Film sehen, dann wäre das, meiner Meinung nach, wäre Sweeney Todd da der beste Pick. Das ist dieser One Moment in Time, wo diese Konstellation Helena Bonham Carter, Johnny Depp und Tim Burton aufgegangen ist und von da an ging es bergab, würde ich sagen.
Mhm. Ja.
Aber nicht bergab ging es mit dieser Sendung Rausch, das Soundtrack-Radio. Ich fand, da waren wieder jede Menge Banger dabei, aber einer, Charlie, einer kommt noch und den hast du uns mitgebracht. Erzähl uns, was ist dein Rauschmeister für heute?
Ja, ich bin ganz aufgeregt, den dir zu zeigen. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst. Es gibt Ich fange mal so an. Wir waren eben schon bei John Carney und haben über Sing Street geredet und haben auch Once erwähnt und Begin Again, glaube ich, auch seine so drei großen Musik-Musical-Filme, die man kennt. Und davon gab es auch Musical-Adaptionen, die unter anderem geschrieben wurden von Enda Walsh. Und die hat niemand Geringeres gesehen als David Bowie. Und David Bowie hat sich gesagt, ey, Enda Walsh, was du da geschrieben hast, das finde ich ja richtig, richtig nice. Ich lieg so halb im Sterben, aber wollte immer mal ein Musical schreiben und habe da eine Idee für ein Musical. Wollen wir nicht zusammenarbeiten und ein Musical schreiben? Und so kam es zum Lazarus Musical. Bowies letztes Werk mit Black Star, was eben von Enda Walsh geschrieben wurde, das Skript. In enger Zusammenarbeit mit Bowie. Und dieses Musical ist nicht verfilmt worden. Es ist auch ein sehr abstraktes Ding. Es ist angelehnt an einen berühmten Bowie-Film The Man Who Fell to Earth, in dem Bowie Alien spielt. Genau, weil der ja auf die Erde fällt, um Wasser für seinen Planeten zu bergen. Und das Musical ist im Grunde ein Musical-Sequel, ein bisschen Jukebox-Musical aus Bowies Diskografie. Gemixt mit neuen Songs, die er dafür geschrieben hat, im Rahmen auch der Sessions, die er für sein Album gemacht hat. Das Ganze ist performt mit der Band, mit der er auch Blackstar aufgenommen hat, was so eine sehr Art-Rock-Jazz-Fusion-Nummer ist. Es geht um den Song No Plan. Den hat er nur für dieses Musical geschrieben und der ist auf dem Soundtrack erschienen. Einmal in der Musical-Version gesungen vom Cast, aber auch nochmal in einer Version gesungen von ihm. Und der wurde auch nochmal so ein Jahr, nachdem Bowie verstorben war, als Single an seinem Geburtstag veröffentlicht. Und das ist mit einem Musikvideo und das ist ganz haunting, weil man ein bisschen das Gefühl hat, Bowie singt aus dem Jenseits zu einem und beschreibt einem irgendwie so ein bisschen, wie es da so ist. Und es ist irgendwie, ja, sehr, sehr berührend und gleichzeitig auch wirklich einfach eine sehr, 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 sehr schöne Ballade. Von daher noch ein kleiner Ausflug in die Rock- und Pop-Welt und in die Stage-Musical-Welt mit No Plan von David Bowie.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und at last, my playlist is complete again.
Bye-bye.